muss ich erstmal in die Runde fragen, wer kennt denn den Film? Also ich habe ihn gesehen als junger Kerl, da war schon ein Uraltschinken. Also ich will offen zugeben, er ist über 60 Jahre alt. Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen, mal so einen ganz alten Film heute zu bringen. Das mache ich immer vor allem dann gern, wenn so ein Thema, wie soll man sagen, entweder komplett zeitlos ist oder komplett aktuell wieder ist oder immer eigentlich aktuell ist. Also der Manuel hat es am Anfang schon gesagt, es geht um Gerechtigkeit. Also der Film heißt Die 12 Geschworenen. Ist eigentlich relativ einfach, kurz erzählt, was heißt die 12 Geschworenen. Wir haben gesehen, da ist so ein Hinterzimmer. In dem Hinterzimmer von dem Gericht sind 12 Geschworene, die haben sich zurückgezogen. Sie sollen einen Mordprozess klären. Eigentlich scheint alles klar. Todesurteil ist eigentlich zwangsläufig, muss so sein. Und einer Geschworener, der plädiert am Anfang für nicht schuldig. Und dann gibt es so, man sieht so den Anfang noch so ein bisschen eine hitzige Diskussion. Und so nach und nach ändert sich so ein bisschen die Stimmverteilung. Auch langsam zugunsten des Angeklagten, aber es muss einstimmig sein. Ich weiß noch, ich saß als junger Bub damals davor und habe gedacht, boah, ist ja übel, weil es war ja vollkommen ungerecht. Das hat man schon beim Zuschauen irgendwie gesehen. Heute würde ich es so formulieren, es ist ein Klassiker und es geht eigentlich darum, um den, ich sage mal in Anführungszeichen, den leichtfertigen Umgang mit einem Menschenleben. Hat man so ein bisschen so gesehen, so die Einspielung, mit wem sich das eine oder andere so beschäftigt hat. Warum der Film? Ja, 12 Geschworene. Thema heute Morgen, Gerechtigkeit. Wir hangeln uns ja ein bisschen an den Sprüchen, an der Bergpredigt entlang. Dort heißt es dann, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Also die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Mich hat es eigentlich beeindruckt, man hat so gesehen, da war jetzt bei denen geschworen, war einer, der hat irgendwie, der wollte sich da nicht vorschnell zufrieden geben, der hat so geschaut, was heißt das eigentlich, Gerechtigkeit, der wollte ihm auf den Grund gehen. Ich habe mir dann so überlegt, was für Filme haben wir eigentlich dieses Jahr schon gesehen und das Erstaunliche war in der Vorbereitung, ich dachte, ich hätte fast alle anderen Filme auch bringen können und es wäre auch Gerechtigkeit gewesen. Vielleicht erinnern sich noch ein paar, vor 8 Wochen, da hat man so Mobbing in der Schule, da ging es ganz viel darum, wie jemand ungerecht behandelt wurde. Oder am Jahresanfang, als man über die Jahreslosung gesprochen hatte, da hatte ich eine Szene gezeigt von Winnetou und Old Shatterhand. Und Winnetou war natürlich der Vater der Gerechtigkeit, der dafür gesorgt hat, ja, dass der Ausgleich zwischen, was weiß ich, Weißen und dem Land der Apachen zurechtzukommen. Und ich habe noch zurückgeschaut, was für Filme wir schon gesehen hatten. Ich glaube, beim Fasten haben wir mal eine Szene von Gandhi gesehen. Das ist natürlich im indischen Kontext überhaupt die Figur, die Gerechtigkeit verkörpert hat. Da habe ich gedacht, komisch, eigentlich fast alle Filme, die wir immer wieder schauen oder auch alle Themen, die wir machen, Gerechtigkeit, das schwingt ja immer mit, war mir so gar nicht bewusst, das war mir erst klar, als ich so ein bisschen so die letzten Themen mal so ein bisschen drüber geschaut habe. Und jetzt heißt es, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Manu hat es am Anfang gesagt, Kinder tun sich vielleicht schwer damit, sehr abstraktes Wort, Gerechtigkeit. Wir waren vor 2 Wochen, muss ich mal so rumschauen, auf der Gemeindefreizeit, genauso gut die Hälfte etwa war dabei und erinnern wir uns, da haben wir auch so einen Test gemacht, also so, was ist so unser Zugang, wie wir auch so zum Beispiel, wie wir typischerweise Gott erleben können. Und so diese Tests, oder manchmal nennt man es auch Persönlichkeitstests, gibt es ja mittlerweile sehr viele. Ich hatte auch die Chance in meinem Leben, den einen oder anderen zu machen. Der allererste, an den ich mich erinnern, war mit 20. Damals habe ich ein Buch gelesen, das hieß das Enneagramm. Ist ewig lang her, das meiste wieder vergessen. Aber am Schluss kommt dann so raus, bei der Klassifizierung, was so meine Person angeht. Und das ist dann, das mag man und das ist gut. Und das, da hat man so seine Schwächen, wo man draufschauen soll. Und das ist ganz toll. Und da gab es eine Kategorie, die habe ich geliebt. Die hieß, von diesem Typus, wo ich da dazugehört habe, zu jedem Typus hat es gegeben. Und zwar haben die das genannt, die Wurzelsünde. Und bei mir kam da so raus, Zorn. Okay. Zorn, warum? Habe ich mich sofort wieder gesehen, weil ich kann mich noch erinnern, dass auch damals, auch heute noch manchmal, natürlich manchmal so unglaublich zornig werden kann. Wann? Vor allem dann, wenn ich etwas als ungerecht empfinde. Weil wenn ich den Eindruck habe, hier ist etwas ungerecht, das kann hier in der Gemeinde sein, natürlich ist das ganz oft bei der Arbeit, wo es mich dann schier so hoch geht, das kann aber auch in der Familie sein, das kann in meinem Umkreis sein, wo ich drüben in Flugfelden lebe. Also wenn ich etwas als ungerecht empfinde, da merke ich schon, du, das packt einem ganz schön so, der Zorn so darüber, das ist doch ungerecht. Und wenn ich heute in meinen Alltag schaue, und ich habe mir einfach den Spaß gemacht, die letzten 2 Wochen, nur so, wenn ich am Morgen oder wenn ich am Abend bei der Tagesschau war, was waren jetzt eigentlich so typische Themen, die letzten 2 Wochen in der Tagesschau gekommen sind und die mit Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit zu tun haben? Und die Liste wurde zu lang, die kann ich gar nicht alle bringen. Ich lese gerade mal runter. Also seit Jahren, das war letzte Woche Mittwoch, also nicht diese letzte Woche, seit Jahren auch in Deutschland werden die Reichen immer reicher und häufen mehr Besitz an. In Deutschland ist es so, dass aktuell, sage ich mal, die 46 reichsten Haushalte haben so viel wie die 50% der Ärmsten. Also Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, 46 Haushalte haben genauso viel Einkommen, haben genauso viel Vermögen wie 50% der Ärmsten. Das in Deutschland, muss man sich mal vorstellen. Ja. Dann war das Typische gerade beim Thema Mieten. Manche haben mehrere Häuser, andere können sich im Moment im Großraum wie Stuttgart kaum die Miete für ein Haus überhaupt leisten. Ungerecht. Dann war natürlich ganz klassisch wieder, dass Frauen im Beruf bei gleicher Tätigkeit immer noch Pi mal Daumen so um die 10% weniger verdienen bei gleicher Tätigkeit. Ungerecht. Die Kriege, ich bin in Deutschland geboren, ist das nicht ungerecht, dass meine Kinder hier aufwachsen können, während wo in Frieden und in Sicherheit mit einer guten Ausbildung, während Kinder, die beispielsweise in Syrien sind, nur Krieg und Fassbomben kennen. Und dann natürlich unsere Persönlichkeit, unsere Gene, wie wir gemacht sind. Kam erst heute Morgen wieder eine Nachricht, Ethikrat Deutschland, da wird überlegt, welche Methoden erlaubt sind. Ist es eigentlich gerecht, dass manche, sage ich mal, charismatisch nach außen gehen, die Herzen fliegen ihnen zu, leichtgängig laufen sie durchs Leben, alles scheint wie von selbst, sage ich mal, hochintelligent und andere müssen sich's mühsam erarbeiten, haben das nicht alles mitgekriegt, scheitern scheinbar offen immer. Ist das gerecht eigentlich, wie wir ausgestattet sind? Diese ganze Mühe und Mühsamkeit. Und wenn ich 3000 Jahre zurückschaue, dann hat es eigentlich, ist ja kein neues Thema, der Film ist 60 Jahre alt, schon vor 3000 Jahren, David hat es in der Bibel damals so formuliert, naja, der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb und im gleichen Atemzug klagt er sich in einem Psalm, aber wenn ich da rumschaue, die Gottlosen, meine Feinden und so weiter, denen geht es doch viel besser wie mir, wie kann das sein? Ist da Gott überhaupt gerecht oder ist er nicht ungerecht? Und für den Manu muss ich noch ein Beispiel einfließen lassen. Gerecht ist wahrscheinlich, dass Bayern gestern noch nicht Meister geworden ist. Sei erlaubt so. Ich habe eine schöne Metapher im Internet gefunden, die geht auf das erste Beispiel noch mal ein bisschen ein. Also auf der Welt leben 7,5 Milliarden Menschen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die gesamte Welt wären jetzt einfach nur 100 Einwohner. Und wir versuchen uns nochmal klarzumachen, was Gerechtigkeit auf dieser Erde bedeutet. Dann heißt es, also die eine Person im Dorf, sag ich mal, die reichste Person ist, die hat so viel Geld, Kohle, Vermögen, Einkommen wie die 57 Ärmsten. Das gilt für die gesamte Welt. Das sind Zahlen, die die UNO auch vorletzte Woche vorgelegt hat, ist ganz aktuell. 50 auf der Welt haben keine regelmäßige Mahlzeit, sind hungrig. 30 sind konkret unterernährt, 40 haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen, so wie es wir kennen, 31 haben keinen gescheiten Wohnraum, haben keine Elektrizität, 18 können weder lesen noch schreiben, 14 haben kein Wasser und das wusste ich auch nicht, das hat mich total überrascht, nur 16 haben Zugang zu Internet. Hätte ich nicht geglaubt. Ja. 3 sind von Migration betroffen, 12 haben ein Auto und nur 2 haben eine Hochschulausbildung. Habe mich deswegen nachdenklich gemacht, wenn ich die Zahlen lese, weil vieles davon, was ich da jetzt gelesen habe, sind Dinge, die ich für mich ganz selbstverständlich in Anspruch nehme, weil ich es alles habe. Da habe ich gedacht, meine Güte, ist das eigentlich gerecht? Ich nehme das für mich auch so in Anspruch, klar, habe ich. Und dann unten sieht man es noch, 48, also ungefähr knapp die Hälfte, lebt von weniger als 2 Dollar oder 2 Euro am Tag. Ja. Oder man kann es auch anders formulieren, 2 Drittel der Weltbevölkerung leben immer noch in Armut. Ja, okay, so jetzt höre ich auf mit den Zahlen. Angefangen habe ich ja, ist das eigentlich gerecht oder anders? Ist eigentlich das, dass ich das alles nicht habe, dass ich da drunter nicht fall, weil bei mir ist ja komplett anders, bei uns, wie wir hier sitzen, ja? Ist das gerecht? Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück, vielleicht auch nochmal auf das Beispiel, das der Manu ganz am Anfang gebracht hat, gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, es gibt 2 Gruppen, Es gibt wahrscheinlich viel mehr, aber zwei sind mir sofort aufgefallen, die ein besonderes Gefühl für Gerechtigkeit haben. Das eine sind natürlich die Kinder. Wir können das mit der Schokolade nehmen. Ich könnte es an einem Beispiel von einem Eis machen. Wenn ich, was weiß ich, der Benaja zwei Kugeln Eis kauft, dann freut sie sich wie ein Rohrspatz. Wenn ich aber Micha drei kaufe, wie kann das sein? Der Micha, wieso kriegt er drei Kugeln Eis? Das ist doch vollkommen ungerecht. Also Kinder haben ein ganz, ganz feines Gespür dafür, wenn etwas ungerecht ist. Vor allem dann, wenn jemand anders ein wenig mehr kriegt. Ja. Bei Erwachsenen ist es auch so, es ist noch viel subtiler. Und das Zweite ist jetzt vielleicht eine provokative These ein bisschen. Manchmal glaube ich, also ich bin ja hier aufgewachsen, hier in Süddeutschland. Also ja klar, bin deutscher Staatsbürger. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es auch so, dass auch gerade wir hier im Land so ein ausgesprochenes, ambivalentes Verhältnis zum Thema Gerechtigkeit haben. Warum? Also wir haben so wunderbare Zungenbrecherwörter generiert, wie bei uns in Deutschland gibt es Einzelfallgerechtigkeit. Wer weiß, was das ist? Ja, oder Steuergerechtigkeit gibt es bei uns. 60% der weltweiten Steuerliteratur ist in Deutsch geschrieben. Warum ist das so? Weil Deutschland und Österreich glauben, dass man das Steuerrecht so gestalten kann, dass jede einzelne Person eine gerechte Lösung hat. In England, USA und in Frankreich sagen sie, das ist Mist, das regeln wir generisch. Wir glauben, wir können es für den Einzelnen genau aufrechnen. Das ist Einzelfallgerechtigkeit, am Beispiel Steuergerechtigkeit. Das ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt bei uns oder auch im Verkehr und so weiter. Da wissen wir schon sehr genau, was hat man die Woche jetzt wieder. Parkplatzgebühren für Fahrräder, ist das ungerecht eigentlich, wenn nur Autos Parkplatzgebühren zahlen müssen, aber Fahrradfahrer nicht. Also wir Deutschen haben ein ganz, ganz ausgeprägtes Gespür dafür, was ist gerecht und welche andere Gruppe ist benachteiligt. Ja. Generationengerechtigkeit. Also seit den späten 70er Jahren geben auch wir in Deutschland mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und das kommt natürlich dieser Tage immer wieder, weil die These lautet, wir leben natürlich auf Kosten der nächsten Generation. Spiegeltitel gestern hieß, die fetten Jahre sind vorbei. Gut, das war ein klassischer Spiegeltitel. Also es geht uns nach wie vor gut. Wir wachsen nicht ganz so stark. Aber jetzt ist auf einmal Schwarzmalerei. Die fetten Jahre sind vorbei. Ja. Ach, und Fridays for Future muss ich ja auch mal reinbringen. Was haben wir denn? Ja, also die Umweltgerechtigkeit, die These lautet, wir haben noch 10, 12 Jahre, dann ist der Klimawandel unumkehrbar. Und dann ist eigentlich so, ja, die übelsten Thesen sagen, wir laufen Richtung Temperaturen wie auf der Venus hin, wissen wir nicht genau. Aber wir verspielen die Zukunft unserer Kinder. Kam auch letzte Woche. Wir haben etwa 8 Milliarden Arten Hammer, Pflanzen und Tiere auf dieser Erde. 1 Milliarde ist konkret vom Aussterben bedroht. Das letzte Mal, dass es so eine große Aussterbewelle gab, war unter den Dinosauriern. Das heißt, der Mensch ist verantwortlich dafür, dass die Schöpfung gerade ganz massiv im Prinzip futsch gemacht wird. So, jetzt habe ich sehr viele Beispiele gebracht. Einfach so über Deutschland, über die Erde. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Mein Fokus war jetzt immer drunter, unter dem, was ich eigentlich in meinem normalen Leben als Gerechtigkeit empfinde oder wie ich das sehe, wie ich damit sozialisiert worden bin, wie ich aufgewachsen bin. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist, ja, ist das eigentlich so? Ist das die richtige, in Anführungszeichen, richtige Vorstellung oder anders? Wie ist das eigentlich, wenn ich in die Bibel reinschaue, wie da Gerechtigkeit gebraucht wird? Und wenn mir zwei Dinge auffallen, das eine ist, ja, so wie ich es jetzt gerade angefangen habe, das findet sich sehr wohl wieder, insbesondere im Alten Testament, aber es gibt auch noch eine andere Dimension. Schauen wir uns erst nochmal diese erste Dimension an. Also wenn man so reinschaut, hat mich gewundert, dass Gerechtigkeit eins der Worte ist, die am allerhäufigsten in der Bibel überhaupt gebraucht werden. Wusste ich gar nicht. Wenn man mal so die Hauptwörter so untereinander schaut, wo so Recht und Gerechtigkeit, das kommt brutal oft. Und meistens im Zusammenhang mit Heil. Heil oder Shalom, was auch Friede, Freude, Fülle des Lebens heißt. Und gerade ganz früher wurde dann Recht und Gerechtigkeit immer so in dem Zusammenhang benutzt, dass man gesagt hat, naja, einerseits, so wie wir es auch kennen, deswegen haben wir den Film gesehen, Recht sprechen im Sinne von verurteilen. Das ist die eine Dimension. Aber auf der anderen Seite ist es erstaunlich, dass in der Bibel auch ganz oft Gerechtigkeit eben benutzt wird, sage ich mal, mit etwas Positivem, Aufbauenden, ich sage mal so eine aufrechte Haltung, aufrichtende Handlung. wieder etwas herstellen, einen gestörten Zustand wiederherstellen. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, dann komme ich zurück auf das, was wir am Jahresanfang schon mal hatten, eigentlich eine Beziehung wieder zurechtbringen. Gerechtigkeit in der Bibel heißt ganz oft auch wieder, dass man praktisch wieder etwas in Ordnung bringt, dass man auch eine Beziehung wieder in Ordnung bringt. War mir so gar nicht bewusst, ist mir erst in den letzten 2 Wochen klar geworden, als ich mich nochmal intensiver damit beschäftigt habe und musste dann nochmal dran denken, dass wir am Jahresanfang vor 5 Monaten eigentlich nochmal über die Jahreslosung so drüber geschaut hatten. Und da ging es ja um nichts anderes, wenn ich dem Frieden nachjage und aktiv, sage ich mal, das tun möchte, das Suchen und Nachjagen, ist das eigentlich die effektivste Methode, wie ich, sage ich mal, dem Frieden nachjagen, dass ich meine Beziehungsebenen kläre und da, wo etwas nicht in Ordnung ist, dass ich das praktisch wieder in Ordnung bringe. War mir eigentlich so, wie ich am Anfang erzählt habe, dass die verschiedenen Filme, die wir gesehen haben, alle mit Gerechtigkeit zu tun haben, hat das Thema Gerechtigkeit auch sehr viel damit zu tun, dass wir unsere Beziehungsebenen in Ordnung bringen. Und wenn ich es dann nochmal, die Beispiele, die ich am Anfang gebracht habe, die würde man heute im modernen Deutschland, würde man alle, sage ich mal, so definieren, im Sinne, das heißt, das große Stichwort soziale Gerechtigkeit, so wird man es in der Politik benennen, findet man auch schon in der Bibel. Da heißt ganz, ganz viel am Anfang, lernt Gutes, trachtet nach dem Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Das ist jetzt so ein bisschen eine alte Sprache, aber das steht im Jesaja, in einem der Propheten. Was bedeutet das? Der Fokus ist relativ klar. Schaut mal in der Gesellschaft, wo sind eigentlich diejenigen, denen es nicht so gut geht, die nicht so viel haben wie ihr, und schaut, dass die nicht hinten runterfallen. Ich kann es auch wieder jetzt in unsere heutige Zeit, sage ich mal, transportieren, dann würde ich es eigentlich so formulieren. Also Egoismus, Profitsucht, eigene persönliche Gewinnmaximierung, die Gier nach mehr, das Leben auf Kosten der anderen, auf Kosten der Mehrheit, das ist eigentlich nach biblischen Maßstäben, hat das nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Sondern eigentlich ist es genau das andere. Muss also dran denken, Silas sitzt gerade da, Moni sitzt da, als wir letztes Jahr in Afrika waren, dort war das eher selbstverständlich, also von dem, wenn man so diskutiert hat oder so gesehen hat, was ist eigentlich Egoismus, was ist eigentlich persönlich, das kennen sie in der Form so eigentlich gar nicht. Da steht die Gemeinschaft ganz anders im Mittelpunkt oder anders. Das persönliche Wohlergehen definieren die dort in der dortigen Gesellschaft, dass es der Gemeinschaft gut geht. Weil wenn es der Gemeinschaft gut geht, dann geht es auch dem Einzelnen gut. Fand ich damals unglaublich herausfordernd, weil ich den Eindruck habe, dass ich hier heute, auch in unserer Welt, ich brauche jetzt nicht wieder mein Lieblingsbeispiel Trump nehmen, aber diesen gelebten Egoismus, den wir einfach haben, dass es modern wird, populär wird, so das eigene Ego in den Vordergrund zu stellen, das ist eigentlich was ganz anderes. Da ist die Gemeinschaft im Mittelpunkt und die Bibel sagt uns an der Stelle, achtet auf diejenigen, die im Prinzip, die es nicht so gut haben wie ihr selbst, die im Prinzip hinten runterfallen. Das ist die eine Dimension. Und jetzt kommt etwas, was ich noch viel cooler finde, weil das ist diese Fragen, mit denen wir uns angenähert haben, soziale Gerechtigkeit. Aber wenn wir dann ins Neue Testament schauen und dieser Bergpredigtspruch, der stammt ja von Jesus, den er gesagt hat, das stammt ja von ihm und er hat auch ganz genau erklärt, was er eigentlich drunter versteht, wenn es da heißt, selig sind, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das hat mich nochmal tief beeindruckt, weil er erklärt uns eigentlich nochmal sehr eindrücklich, was Gerechtigkeit ist und auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich es jetzt lang und breit ausgetreten habe. Und ich möchte es nicht an einem Film klar machen, sondern Jesus hat ja keine Filme gezeigt, er hat Gleichnisse erzählt. Und ich nehme auch keine Unbekannten, sondern ich nehme die allerbekanntesten, die er erzählt hat, weil es da kommt so Hammer drüber. Manchmal denkt man, Mensch, die sind doch langweilig, die habe ich 100-mal gehört, aber ich finde die cool. Und eins machen wir ganz kurz und eins ein bisschen länger. So, und das Erste, das ist so ein nettes Bild, das ich gefunden habe, das geht von den Arbeitern im Weinberg. So, ich übersetze mal, was passiert da? Also, ich bin ja in einer Winzerfamilie groß geworden und ich habe es mir dann immer vorgestellt als Kind, das ist jetzt so. Also es ist letzte Septemberwoche, erste Oktoberwoche, der Weinberg hängt voll, muss geerntet werden, sind nicht genug Arbeiter da. Und dann erzählt er so, also jetzt geht er heraus, um 7 Uhr holt er die ersten 50 Arbeiter und macht mit ihm Lohn aus, sagen wir mal 100 Euro. Ja? Und um 9 Uhr die nächsten 50, okay, und dann um 11, um 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr ist Schluss. So, dann kommen sie alle, so rebbergisch abgeerntet, und dann kommen erst die, die um 17 Uhr kamen, die eine Stunde geschafft haben, und dann gibt er denen den Huni, jedem Einzelnen. Dann kommen die um 15 Uhr, den gibt er auch ein Hunderter, dann den um 11 Uhr auch ein Hunderter, um 9 Uhr, und dann kommen die, die um 7 Uhr waren. Und dann werden die total unzufrieden und sagen, wie kann das sein, dass du uns einen Hunderter gibst? Wir haben von 7 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet, das sind 11 Stunden, und die anderen haben nur eine Stunde gearbeitet. Wir kriegen genau dasselbe, was die gekriegt haben. Und er sagt, sorry, ich habe mit euch vereinbart, das war der Lohn, haben wir vereinbart, ihr habt gesagt, das passt so. Und was ich mit denen hinterher mache, das darf ich doch machen, wie es ich will. Es ist mein Geld, es ist mein Vertrag und ich darf das machen. Die, die aber um 7 kamen, die, für die war das total ungerecht. Das will ich noch gar nicht auflösen. Jetzt gehen wir noch auf ein anderes Beispiel. Das ist vielleicht auch eine Geschichte, die alle kennen. Wenn man das Bild sieht, dann weiß man es eigentlich schon. Läuft unter dem Stichwort der verlorene Sohn. Also schauen wir uns die Geschichte nochmal, die wesentlichen Elemente in Kurzform an. Zwei junge Brüder und ein Vater. Dann sind sie beide 18. Der eine sagt, so, ich habe genug, Vater, gib mir meine Kohle. Ich möchte raus, ich möchte was von der Welt sehen. Vater gehorcht ihm, gibt ihm die Kohle, das gesamte Erbteil, geht raus. Und dann Partys, was weiß ich, Drogen, Spiele unterwegs, Reisen, zack, auf jeden Fall 2-3 Jahre schon unterwegs, alles verprasst. Und dann geht es ihm richtig dreckig. An der Stelle kürzt sich etwas ab. Er beschließt dann, als es ihm ganz, ganz dreckig geht, dass er zurückgeht, weil er wusste, bei seinem Vater gibt es wenigstens genügend zu essen, er muss nicht verhungern, kommt er zurück. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Als er zurückkommt, weil er glaubt ja nicht, er weiß ja, dass er kein Recht mehr hat, zu seinem Vater zurückkommen. Er wurde ja rechtmäßig ausbezahlt. Und hat es alles verprasst. Dann kommt er, der Vater sieht ihn, dann kommt dieses Bild, das sieht ihn, nimmt ihn in die Arme und sagt, ist das geil, mein Junge ist wieder da. Auf, macht ein großes Fest, schlachtet das beste Tier, holt alle zusammen, wir feiern. Und dann kommt der andere Sohn, der Bruder, der die ganze Zeit daheim war, der mitgeschafft hat, der sieht es und denkt, meine Güte, ist das ungerecht. Läuft zum Vater und sagt, das kann es doch nicht sein. Der ist weg, ich war die ganze Zeit bei dir, ich habe dir geholfen, ich habe den Laden geschmissen, dass der Betrieb nicht runtergeht. Und jetzt kommt er, nachdem er 3 Jahre, der hat es nicht verdient. Und jetzt kommt er und jetzt machst du ein Fest für ihn. Für mich hast du das ja eigentlich überhaupt nie gemacht. Der hat ein sehr, sehr feines Gespür dafür, was Recht und was Ungerechtigkeit ist. Er war massiv unzufrieden. Ich könnte es auch etwas böser formulieren. Es kam Neid und es kam eine Eifersucht. Das kann doch wirklich nicht sein, dass der jetzt dafür auch noch belohnt wird. Und egal, ob ich jetzt auf diese Arbeiter vorhin im Weinberg schaue oder ob ich jetzt auf dieses Beispiel schaue, eigentlich wird es wunderbar klar, was eigentlich Jesus meint mit Gerechtigkeit. Das ist eine ganz andere Form und eine ganz andere Definition von Gerechtigkeit. Also Jesus schaut dann nicht im Prinzip, was nach unserem menschlichen Ermessen gerecht ist oder was jemand verdient hat, sondern er schaut im Prinzip, was notwendig ist. Also er will eigentlich nicht ungefähr uns das geben, was wir gerechterweise verdient hätten, sondern im Prinzip das, was wir brauchen. Er schaut auf das, was wir brauchen, was notwendig ist. Bei den Arbeitern hat er gewusst, die, die nur eine Stunde gearbeitet hatten, brauchen das und hat ihnen das gegeben. Die anderen haben den Lohn gekriegt. Und beim Sohn, der jetzt zurückkam, da hat er das auch gesehen. Nicht das, was er verdient hätte, sondern das, was er braucht. Das ist das, was praktisch nach seinem Maßstab gerecht war. Und ich glaube, wenn wir über Gerechtigkeit reden, deswegen auch lang und episch die Beispiele am Anfang, dann ist Gerechtigkeit für uns immer so eine, ich würde es mal so formulieren, wie ein mathematisches Aufrechnen. Hier das eine und hier das andere. So, und ich rechne auf 2 Kugeln Eis, 3 Kugeln Eis und 100 Euro Steuer, 120 Euro Steuer. Und die Unzufriedenheit, die kommt durch den Vergleich. Was wäre das nächste Beispiel? Im Beruf kennen auch viele, der eine kriegt für die eine Arbeit, kriegt er von mir aus als Lohn 500 Euro, ist zufrieden. Wenn er aber mitkriegt, dass der Kollege 520 kriegt für dieselbe Arbeit, dann geht's los. Wie kann das sein? Der macht denselben Job wie ich, der schafft 8 Stunden, der kriegt 20 Euro mehr wie ich. Das ist vollkommen ungerecht. Und ich glaube, diese mathematische Gleichmacherei, die wird eigentlich außer Kraft gesetzt durch dem, wie es praktisch Jesus definiert hat, was er unter Gerechtigkeit versteht und was gerecht ist. Weil eben nicht das Mathematische und das Verdienst im Vordergrund steht, sondern das, was wir brauchen. Und das Schöne ist, und damit möchte ich es eigentlich auch zum Schluss kommen, also Gott unterscheidet da schon zwischen, was er als Gerechtigkeit definiert, und ich habe es mal so formuliert, was wir Menschen als menschliche Gerechtigkeit oft definieren. Aber hier endet, diese Geschichte endet eigentlich auch damit, dass der Vater dann zu dem anderen Sohn, der sich ungerecht behandelt fühlt, schau mal her, der war weg, jetzt ist er wieder da, komm, kriegst eine Einladung, komm doch mit, lass uns zusammen feiern, weil jetzt machen wir ein Fest und jetzt freuen wir uns einfach, wieder da ist, weil er das braucht. Und das ist eigentlich, sage ich mal, der Bezug und diese Sichtweise, die mich total beeindruckt hat, die ich, muss ich ehrlich sagen, zwischendurch auch wieder vergessen habe, wo mir klar wurde, als ich mich damit beschäftigt habe, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit im menschlichen Sinne und was bedeutet Gerechtigkeit, so wie es uns praktisch Jesus gelehrt hat. Und das wünsche ich uns, dass uns das immer wieder einerseits klar wird, wie Jesus das gesehen hat, was da gerecht ist, und dass wir ein Stück weit uns auch lösen können von diesem, dass ich das eins zu eins aufwiege, dass ich mit Neid und Eifersucht schaue, was macht der andere, was hat der andere, sondern auch auf das, was brauchen die anderen, dass ich diese Sichtweise habe. Das ist das, was ich uns wünsche, das ist das, was ich dazu sagen wollte, das wünsche ich Ihnen von Herzen.